Deutschlandfunk. Agenda.
Im Studio begrüßt sie Adalbert Sinjewski. Schönen guten Morgen.
Früher war doch alles besser, Regeln, Werte, Moral.
Wieso?
Genau das Gleiche haben doch eure Eltern schon gesagt.
Wieso?
Du willst mir was vom Leben erzählen, aber keiner
fragt. Und nicht nur so.
Okay, Boomer. Fridays for Future ist doch nur für Schule schwänzen.
Wieso?
Ihr sagt doch, wir müssen für unsere Future kämpfen.
Wieso?
Ihr jungen Kinder, lasst euch vom Internet blenden.
Und nicht nur so.
Okay, Boomer.
Ein Auszug aus dem Song Okay Boomer von YouTuber Julian Bam und Musiker Vincent Lee. Ja, da müssen sich sie sich von den Alten anhören. Fridays for Future ist doch nur für Schule schwänzen. Darauf antworten sie mit Okay Boomer. Der Spruch Okay Boomer geht seit einigen Jahren in den sozialen Netzwerken viral. Für viele junge Menschen ist er ein Ausdruck kollektiver Erschöpfung. So sagt es die Generation Z bzw. die sogenannten Zoomer. Das sind die digital versierten Jahrgänge 1997 bis 2012. Das sagt aber auch die etwas ältere Generation Generation Y, die auch Millennials genannt werden, also die zwischen 1980 und 96 Geborenen, zu denen übrigens auch ich gehöre, Jahrgang 81. Zielscheibe ist die Generation der Babyboomer, also die Geburtsjahre 55 bis 69. Babyboomer werden die geburtenstarken Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg genannt. Menschen, die weitgehend im Wohlstand aufgewachsen sind, die in Politik, Unternehmen und Familien das Sagen haben und hatten und nun eine Welt in Trümmern hinterlassen. Aus der Sicht der Jungen haben die Babyboomer nicht genug gegen den Klimawandel getan, obwohl wir doch seit Jahrzehnten davon wissen. Okay, Boomer. Eine ironische Notwehr der jungen Menschen. In den Augen der Alten eine zynische Abwertung. Kurzum, die Atmosphäre zwischen den Generationen ist vergiftet. Ihr habt es doch gewusst, die Babyboomer-Generation als Klimazerstörer? Fragezeichen. Das ist heute unser Thema in der Agenda. Darüber möchten wir mit Ihnen, meine Damen und Herren, und unseren Gästen bis 11:30 sprechen. Eingeladen haben wir Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, der Jugendorganisation der FDP. Sie ist Jahrgang 94, ich darf das sagen, wir haben das geklärt, und aus London zugeschaltet, da sie in England promoviert. Frau Brandmann, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Außerdem in unserer Runde Katrin Henneberger, geboren 87. Sie ist Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen für den Wahlkreis München-Gladbach und ist hier in unserem Studio in Köln. Hallo, Frau Henneberger.
Guten Tag.
Professor Dr. Johannes Pantel ist Gerontologe und Leiter der Abteilung Altersmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er ist Jahrgang 63 und sitzt in einem Studio in der Main-Metropole. Guten Morgen auch an Sie, Herr Pantel.
Guten Morgen, Herr Sinjewski.
Und last but not least, Professor Dr. Harald Welzer, geboren 58, Soziologe, Sozialpsychologe und Direktor der Berliner Stiftung Zukunftsfähigkeit Futur 2. Wir erreichen ihn im Ausland. Guten Morgen, Herr Welzer.
Hallo, guten Morgen.
Wir wollen in dieser Agenda-Sendung natürlich auch Ihre Meinung hören, wie gesagt, und mit Ihnen über das Thema ins Gespräch kommen. Ihr habt es doch gewusst, die Babyboomer-Generation als Klimazerstörer. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Hinterlassen diejenigen, die jetzt in den Ruhestand gehen, nichts als einen Scherbenhaufen in Sachen Klimaschutz? Welche Wirkung hat der lautstarke Protest der Jugend? Und was sind Wege, um den Graben zwischen den Generationen zu schließen? Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Nochmal die Nummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie mögen, nennen Sie auch das Alter, damit wir wissen, zu welcher Generation Sie gehören. Katrin Henneberger, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie im Alter von 13 Jahren von der Klimakrise erfahren haben und dass es Sie erschreckt hat, dass niemand von den Erwachsenen die Katastrophe wahrnahm. Was ist in Ihnen damals als Jugendliche vorgegangen?
Genau, ich war 13 Jahre alt. Da habe ich erfahren, dass die Klimakrise existiert und welches Ausmaß es bedeutet für damals sehr erschreckend für meine Zukunft. Und ich habe mich dann umgeblickt und festgestellt, dass die Klimakrise gar nicht im öffentlichen Diskurs vorhanden war. Es gab hin und wieder mal in den Nachrichten, aber es wurde kein Diskurs über die Problematik geführt, obwohl die Fakten alle auf dem Tisch lagen. Und dann habe ich mich entschieden, selber aktiv zu werden als junger Mensch, gegen Maßnahmen gegen die Klimakrise zu erstreiten, habe mich aber gleichzeitig auch ein wenig im Stich gelassen gefühlt von den Erwachsenen damals aus meiner Perspektive und konnte auch nicht verstehen, warum so ein kollektives Unbewusstsein herrschte, obwohl doch die Datenlage sehr klar war.
Ob sich daran was geändert hat, werden wir im Laufe dieser Sendung noch sprechen. Vor der Sendung hat uns ein Hörer namens Till geschrieben, Alter unbekannt. Ich zitiere, Fakt ist, dass die Nachkriegsgenerationen, also die Leute, die heute alt sind, in großen Teilen verantwortlich dafür sind, wie unsere Erde heute aussieht. Deshalb sollten die heute alten Menschen nun die Kontrolle und Ämter abgeben, damit die Jungen es wenigstens noch versuchen können, das Ruder herumzureißen und irgendwie eine lebenswerte Zukunft zu erarbeiten. Zitat Ende. Stimmen Sie dem zu, Frau Henneberger?
Ich glaube, ich würde es ein wenig liebevoller formulieren. Es gab immer Menschen, die sich aktiv für eine gerechte Welt eingesetzt haben und jede Generation hatte ihren Streit zu führen. Und wir als Klimabewegung konnten sehr stark profitieren von den Bewegungen vor uns. Also beispielsweise hat die Anti-Kohle-Bewegung sehr viel gelernt von der Anti-Atom-Bewegung. Und um die Klimakrise zu lösen, brauchen wir mehr Demokratie, mehr Partizipation. Wir müssen die Perspektive der jungen Menschen in den Fokus nehmen, aber auch die Perspektive der Menschen, die jetzt bereits schon massiv von der Klimakrise betroffen sind. Wenn wir es schaffen, ein gutes Leben für alle Menschen auf dieser Welt zu erstreiten, dann bedeutet das natürlich, dass wir die Perspektive aller Menschen beachten müssen. Auf jeden Fall, und da gebe ich den Menschen recht, müssen wir es schaffen, dass halt mehr junge Menschen sich wirklich politisch engagieren, auch am Entscheidungstisch dann sitzen, aber auch ernst genommen werden, genau dann, wenn harte Entscheidungen gefallen werden, weil aus meiner Erfahrung in den letzten Jahrzehnten, alle sprechen immer sehr höflich über Jugendbeteiligung, aber wenn es dann sehr hart drauf ankommt, was die Jugend möchte, dann kommt immer der Versuch, sie dann doch zur Seite zu schieben.
Harald Welzer, Soziologe, Sozialpsychologe, Gründer der Stiftung Zukunftsfähigkeit Futur 2. Von Ihnen habe ich neulich diesen Satz gelesen. Sie fänden es angemessen, Ihrer Generation vorzuhalten, dass sie es verbockt habe. Ist die Anschuldigung ein adäquater Weg, um die in Anführungsstrichen Boomer beim Klima zu bewegen?
Nö, das ist ja auch erstmal keine Anschuldigung, sondern ein Sachverhalt. Und Frau Henneberger hat das ja eben auch schon gesagt. Wir wissen über die Klimathematik seit 3 Jahrzehnten Bescheid. Wir wissen über die übergelagerte ökologische Problematik seit einem halben Jahrhundert Bescheid. Und wir sehen auf der Ebene des politischen Handelns in diesem halben Jahrhundert eigentlich eine gegenteilige Entwicklung, nämlich eine permanente Förderung von mehr Verbrauch. Und je mehr verbraucht wird, desto schwieriger ist die ganze Situation für das Klima und für die Umwelt. Und ich glaube, es ist einfach notwendig, mal Klartext zu reden und nicht so zu tun, als hätten wir es mit einem Problem unter vielen zu tun, sondern wir haben das zentrale Überlebensproblem dieses Jahrhunderts. Und wir reden relativ unernst immer noch darüber. Und vielleicht, um das nochmal zu illustrieren, man könnte sich ja mal anschauen, was in den vergangenen 30 Jahren an neuen Konsumstilen dazu gekommen ist. Also der Stadtgeländewagen ist erfunden worden und fand rasende Verbreitung, gerade in meiner Generation. Die Kreuzfahrt ist plötzlich eine Tourismusform geworden, die nicht mehr britische Omas benutzen, sondern ganze Generationen. Alles Praktiken mit einem unglaublichen Ressourcen- und Weltverbrauch. Und ich habe nie gesehen, dass aus meiner Generation relevante Kräfte dagegen mobilisiert worden sind. Mhm. Und insofern muss man, glaube ich, ganz objektiv sagen, hier ist eine Generation zugange und übrigens die Vorgängergeneration auch, die sich zwar verbal immer super eingesetzt hat in der Lebenspraxis, aber das Gegenteil praktiziert hat.
Ich zitiere nochmal, wenn sich die globale Wirtschaftsweise nicht ändert, brechen Ökonomie, Umwelt und Lebensqualität zusammen. So warnten schon vor 50 Jahren Forscherinnen und Forscher der Denkfabrik Club of Rome in ihrem Bericht »Die Grenzen des Wachstums«. Kommt die Selbstkritik, die Sie formulieren, Herr Welzer, nicht viel zu spät?
Na, sie kommt ja eben nicht zu spät, weil Dennis Meadows und seine Mitautorinnen und Autoren das 1972 so formuliert haben. Insofern ist jetzt, also ich würde für mich übrigens in Anspruch nehmen, dass ich schon einige Jahrzehnte in dieser Richtung unterwegs bin. Und natürlich gab es auch noch einige andere. Aber es gibt den Elefanten im Raum. Die Veränderung der ökologischen Situation ist keine Frage des guten Willens, sondern der Abgabe von wirtschaftlichen Chancen auf Seiten derjenigen, die privilegiert sind. Wir müssen aufhören, so zu tun, als sei die Lösung dieser gravierenden Überlebensprobleme etwas, wovon alle etwas haben und niemand was abgeben muss. Das ist einfach sozusagen die Lebenslüge, genauso wie es eine Lebenslüge ist, dass wir mit dem ständig steigernden Verbrauch die Probleme lösen können. Das ist einfach nicht richtig, sondern unsere Form von Wirtschaft und Kultur basiert auf permanenter Steigerung. Und diese permanente Steigerung kommt im 21. Jahrhundert sehr stark an die Grenzen, die schon 1972 thematisiert worden sind. Und wenn wir diese Grenzen sozusagen uns von dieser Grenze wieder zurückziehen wollen, dann bedeutet es, dass viele Menschen etwas abgeben müssen und nicht alle in einer schönen, neuen, klimafreundlichen Welt leben und weiterhin immer noch mehr haben können.
Johannes Pantel, als Gerontologe und Altersmediziner haben Sie kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Der kalte Krieg der Generationen – Wie wir die Solidarität zwischen Jung und Alt erhalten«. Aber kalter Krieg, ist das nicht doch zu plakativ?
Das ist zugegeben ein plakativer Titel, der natürlich auch Aufmerksamkeit erzeugen soll, aber keineswegs schon einen Zustand beschreiben soll, den wir bereits haben. Vielmehr warne ich in meinem Buch davor, dass wir in eine solche Situation hineingeraten in dem Diskurs und auch in der Debatte. Und Ich halte tatsächlich gar nichts davon, also jetzt mal ganz unabhängig von der Problembeschreibung, auch in der Klimadebatte, aber auch in vielen anderen gesellschaftlich relevanten Fragen, Generationen gegeneinander zu stellen und zu polarisieren, wie das ja teilweise auch schon angeklungen ist bei den Vorrednern. Ich sehe vielmehr die Gefahr, dass hier neben bereits ja immer wieder bedienten in der Vergangenheit, in Jahrzehnten immer wieder bedienten altersdiskriminierenden oder gerontophoben Narrativen, das sind insbesondere drei, das ist nämlich Deutschland in den Weg zur Gerontokratie.
Das müssen Sie erklären.
Das besagt letztlich oder unterstellt, dass jetzt aufgrund des demografischen Wandels und eben der Vielzahl der Älteren gegenüber den Jüngeren, das hat Verhältnis kehrt sich ja um seit einer Weile, also der sogenannte Altersquotienten, dass dadurch eben alte Menschen überwiegend in Machtpositionen sind. Das ist auch nicht zu bestreiten, aber die Unterstellung ist, dass sie diese Machtpositionen missbrauchen und sozusagen ihre Interessen in erster Linie gegen die Interessen junger Menschen in Anschlag bringen. Ein weiteres Narrativ sind die Alten als Profiteure und sozusagen Ausbeuter des Sozialsystems. Das ist also der Rentner, der in Mallorca am Strand die Beine hochlegt und nichts mehr für die Allgemeinheit beiträgt. Und drittes, der alte Menschen als Innovationshemmer. Und jetzt beobachte ich in den vergangenen Jahren, dass daneben also ein viertes Narrativ gestellt wird oder werden soll, alte Menschen als Klimazerstörer. Und ich halte diese Polarisierung nicht für sinnvoll. Also hier nochmal die Bezugnahme zum Kalten Krieg. Ein kalter Krieg beginnt sozusagen in den Köpfen mit den Einstellungen, mit den Bildern, die man voneinander hat. Und da besteht eben eher die Gefahr, dass man sich gegeneinander stellt und sich bekämpft. Und ich bin eher der Auffassung, dass man die anstehenden Probleme oder das Problem, dass man es nur gemeinsam lösen kann.
Ja, da bin ich gespannt, was die jüngeren Diskutantinnen dazu zu sagen haben und vielleicht Hörerinnen und Hörer. Franziska Brandmann möchte ich noch zu Wort kommen lassen, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Sie, Frau Brandmann, haben uns im Vorgespräch gesagt, dass Sie der Aussage nicht zustimmen, dass andere Generationen schon vor Jahrzehnten genug Wissen über den Klimawandel hatten, um die Folgen richtig einschätzen zu können. Ja, nehmen Sie damit die Baby Boomer in Schutz?
Ja, zum gewissen Teil schon, muss ich sagen. Ich finde das auch ganz spannend, dass ich als Jüngste in dieser Runde jetzt diese Aufgabe habe. Aber ich mache das aus voller Überzeugung. Ich glaube, dass wir nicht nur auch bedeuten, also nicht nur im Kopf behalten sollten, erstens, dass die Brisanz und das Wissen teilweise sich in den letzten Jahren doch nochmal stark verstärkt hat, sondern auch zum Beispiel die technischen Möglichkeiten, tatsächlich konkret etwas zu tun dagegen. Und ich glaube tatsächlich, also ich erinnere mich daran, ich bin vor wenigen Wochen noch mit meinem Vater mit einem E-Auto über die Autobahn gefahren, zum ersten Mal, und habe zu ihm gesagt, guck mal, als du deine Promotion damals geschrieben hast, da hast du noch mit einer Diskette alles gespeichert und hattest gerade zum ersten Mal irgendwie einen Computer in der Hand, und heute fährst du mit einem Auto über die Autobahn, das du vorher in eine Steckdose gesteckt hast. Also ich finde nicht, dass wir jetzt die Aufgabe haben, auf andere Generationen zu zeigen und zu sagen, guck mal, was ihr alles nicht geschafft habt, sondern tatsächlich, dass wir die Aufgabe haben, einfach zu schauen, was wissen wir jetzt, was sind jetzt unsere Möglichkeiten und was können wir jetzt konkret tun. Ich glaube auch, die Situation ist und die Herausforderung ist so groß, dass es gar keinen Sinn macht, jetzt irgendwie Schuldige zu suchen oder so, und auch übrigens überhaupt nicht aufs Alter zu verallgemeinern, sondern die Aufgabe ist jetzt eben zu überlegen, was sind Lösungen, wie können wir damit umgehen. Und ich glaube auch, ganz wichtig ist auch zu bedenken, man kann nicht alle einfach nur unter einer Generation verbuchen quasi. Also diese Verallgemeinerung, die finde ich auch ganz komisch, weil wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel in meiner Generation, wie unterschiedlich da Interessen sind, wie unterschiedlich auch zum Beispiel ja Lösungsansätze zur Klimakrise sind zum Beispiel. Oder wenn ich mir anschaue, wie viel ältere Personen auch es gibt. Ich möchte mal zum Beispiel auf Bündnis 90 Die Grünen verweisen, die ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte zum Beispiel vorhanden sind. Weinberger hat sie nicht erwähnt, hat gesagt, sie hat sich gewundert als Jugendliche, dass niemand das Thema Klima auf die Agenda setzt. Da würde ich jetzt mal die Grünen sogar in Schutz nehmen und sagen, es ist doch jetzt auch schon ein großes Thema geworden, auch richtigerweise. Und ich glaube, man kann nicht auf Generation alleine da abspielen, sondern man sollte sagen, wer konkret möchte etwas verändern? Gibt es Willige, die konkret Lösungen haben und vorangehen wollen? Und ich glaube, da kann man nicht einfach auf das Alter abstellen. Das wäre einfach zu einfach.
Ja, interessant noch bei der FDP. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 haben ja viele junge Menschen diese Partei gewählt. Fast ein Viertel der Erstwählerinnen und Erstwähler haben sich für die Liberalen entschieden. Eine Partei, die das Ideal des Wirtschaftswachstums, Herr Welzer hat es ja auch angesprochen, weiter hochhält und in Klimafragen vor allem auf technologische Lösungen und Technologieoffenheit setzt, statt den Lebenswandel voranzutreiben. Sind das also Jungwähler, die, sagen wir mal, weitermachen wollen wie bisher?
Also das finde ich eine sehr spannende These. Tatsächlich ist es so gewesen, vor der Bundestagswahl haben zum Beispiel, ja, wurde nicht so viel über die jungen Liberalen zum Beispiel gesprochen, wie wir es uns gewünscht hätten. Da wurde ganz viel über die grüne Jugend geredet und über die junge Generation, die radikalen Klimawandel möchte mit Verboten und so weiter und so fort. Und dann hat man gesehen, okay, Erstwählerinnen und Erstwähler, 23% haben Grüne gewählt und ich glaube 24% die FDP. Haken Sie mich jetzt nicht auf die konkrete Prozentzahl irgendwie mit einem Prozentpunkt Unterschied fest oder so, aber so ungefähr war es aufgeteilt. Und dann kamen ganz viele Journalistinnen zu mir, ich war damals schon Bundesvorsitzende der Julis, und haben mich gefragt, heißt das jetzt, dieses Viertel der jungen Menschen, die interessieren sich nicht fürs Klima? Und da habe ich gesagt, erstens ganz herzliche Einladung, mal in unser Programm zu schauen. Die jungen Liberalen interessieren sich sehr dafür, wie man den Klimawandel aufhalten kann. Aber zweitens, sie haben einen anderen Zugang dazu. Sie wollen das eben nicht lösen mit Verboten. Sie wollen das nicht lösen, es wurde gerade gesagt, zum Beispiel Geländewagen, wenn man sich jetzt einzelne Sachen anguckt und sagt, das passt uns jetzt nicht hier, diesen einzelnen Punkt verbieten wir jetzt hier in Deutschland. Die sagen, okay, das löst offensichtlich diese globale Krise, diese globale Herausforderung nicht alleine, sondern lassen Sie uns auf die Effizienz der Marktwirtschaft setzen. Und das kann natürlich, das muss nicht immer nur heißen, dass man auf Teufel komm raus alles Mögliche mit Wachstum irgendwie gutheißt, sondern das heißt, wir setzen auf das Prinzip der Marktwirtschaft und wir wollen einen marktwirtschaftlichen Rahmen finden, um dem Klimawandel zu begegnen. Und das haben viele junge Menschen gewählt.
Ja, Herr Welzer?
Darf ich mal ein bisschen was Einfaches dazu sagen aus soziologischer Sicht? Es ist ja nicht so, dass Wählerinnen und Wähler Parteiprogramme lesen und total super informiert sind, sondern Wahlentscheidungen haben immer auch andere Gründe. Und in dem Fall ist es einfach so, dass die FDP eine ganze Reihe von Politikerinnen und Politikern hat, auch in der ersten Reihe, die jünger sind als diejenigen in den anderen Parteien. Und wenn ich Erstwählerin bin oder Erstwähler, dann gucke ich, wer ist mir irgendwie nah, auch generationell und sowas. Und das ist ein großer Aspekt, weshalb dieser relativ hohe Anteil von Erstwählern auch die FDP gewählt haben. Ja. Also das muss man gar nicht so rationalisieren. Und die FDP ist nun wirklich alles andere als eine Klimapartei.
Also ganz kurz,
in der Gegenwart auch total zeigt.
Ich schlage vor, dass wir diese Diskussion gleich weiterführen, weil wir jetzt gleich in die Nachrichten gehen. Okay. Und ich würde auch gerne aufrufen, auch Frau Henneberger, wir werden gleich drüber sprechen. Wir wollen dann auch Ihre Meinung hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt es doch gewusst, die Babyboomer-Generation als Klimazerstörer lautet das Thema in der Agenda. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 446 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten. Im Studio ist weiterhin Adalbert Sinjawski. Die Babyboomer-Generation als Klimazerstörer. Über diese Frage wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Beteiligen Sie sich an dieser Sendung und wir sprechen mit unseren Gästen, die uns zugeschaltet sind. Harald Welzer, Soziologe, Sozialpsychologe und Direktor der Berliner Stiftung Zukunftsfähigkeit Futur 2. Professor Dr. Johannes Pantel, Gerontologe und Leiter der Abteilung Altersmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Katrin Henneberger, bei mir im Studio, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Und vor den Nachrichten gab es kleine Kontroversen um die jungen FDP-Wähler und die Ausrichtung der Partei. Darauf bitte um kurze Antworten, Frau Brandmann und dann Frau Henneberger.
Ja, sehr gerne. Das würde ich gerne einmal klarziehen. Herr Professor Welzer hat gerade mehr oder weniger gesagt, dass so viele junge Menschen die FDP gewählt haben, hat nichts mit ihrer Klimapolitik zu tun, sondern daran, dass sie vielleicht nicht das Programm gelesen haben, sondern einfach junge Parteimitglieder oder junge, sag ich mal, repräsentative Parteimitglieder gewählt haben. Das ist mir deutlich zu unterkomplex. Also erstens mit Bezug auf das Alter. Wenn ich mir andere Kandidaten bei den Grünen anschaue, die auch teilweise recht jung waren, oder wenn ich mir auch anschaue, dass die FDP, was das Alter angeht, sehr breit aufgestellt ist mit Christian Lindner, Wolfgang Kubicki, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und so weiter und so fort. Da teile ich das überhaupt nicht. Aber tatsächlich auch, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen anmaßend, 23% der Jung- und Erstwähler zu sagen, ja, ihr interessiert euch nicht fürs Klima und wir können jetzt schon mal sagen, eure Wahlentscheidung habt ihr nicht auch an der Klimapolitik festgemacht. Dem möchte ich einfach ganz klar widersprechen. Wir jungen Liberalen haben das Thema groß auf die Agenda gesetzt, aber eben nicht mit Verboten, sondern mit Effizienz der Marktwirtschaft, mit Technologieoffenheit, mit Chancen, die wir jetzt nutzen möchten, und das werden wir auch weiter tun.
Ich möchte noch Frau Henneberger dem Ausgleich wegen noch die Chance geben, kurz darauf zu antworten.
Ich kann mich auch noch sehr gut an den Bundestagswahlkampf erinnern und daran, dass die FDP als auch die Julis immer über die 1,5 Grad Grenze auch gesprochen haben. Das sehe ich aber leider in der Realität der alltäglichen Arbeit, spiegelt es sich leider im Bundestag nicht wieder. Und damals, als ich jung war, bin ich ja dann aktiv geworden, bin ich zur Grünen Jugend gekommen, habe dort meine Familie gefunden und gleichzeitig musste ich mich mit Julis herumstreiten, damals schon auf Podien, die Situation Dimension der Klimakrise die Faktenlage halt einfach nicht verstehen wollten. Das ist sozusagen das etwas, was ich die letzten Jahrzehnte beständig erlebt habe, was mir jetzt auch wieder im Bundestag wieder vorhanden ist. Ein Beispiel, dass wir aus dem Energiechartervertrag ausgestiegen sind. Ich hatte das Gefühl, ich musste irgendwie Daumenschrauben anlegen bei meinen Kollegen der FDP, damit das möglich ist. Der Energiechartervertrag ist ein internationales Investitionsschutzabkommen, massiv ausbremst jegliche Maßnahmen gegen die Klimakrise. Wir haben es geschafft, in diesem Jahr jetzt auszusteigen. Ein weiteres Beispiel, ich musste Wochen darum streiten, dass wir eine positive Formulierung finden für den Loss and Damage Fonds, ein internationaler Fonds für Verlust und Zerstörung der Klimakrise, den wir unbedingt brauchen. Und aktuell streiten wir uns darum, ob wir Autobahnen neu und ausbauen, was absolut nicht geht im Zeitalter der Klimakrise. Also ich finde es grandios, dass die Julis als auch die FDP verstanden haben, okay, es gibt die 1,5-Grad-Grenze, die ist wichtig. Ich würde es sehr gerne sehen, dass es sich im alltäglichen Handeln widerspiegelt. Ich würde es sehr gerne sehen, dass, wenn die Verhandlungen sind um Gesetzestexte, um Anträge im Bundestag, dass dann auch wirklich das erscheint und dass ich dann keinen Kleinkrieg führen muss, um Formulierungen, um irgendwie überhaupt in die Nähe der 1,5 Grad zu rücken.
Ja, ganz kurz, Frau Henneberger, das war doch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es eben hier nicht in erster Linie um eine Generationenfrage geht. Wenn sich junge Grüne mit jungen Liberalen fetzen, dann sehe ich darin jetzt keinen Generationenkonflikt, sondern das zeigt doch ganz klar, dass innerhalb der Generationen da auch durchaus eine Heterogenität besteht.
Ja, uns haben viele Mails erreicht. Es herrscht ein weitestgehend empörter Ton bei diesem Thema. Hier ein Beispiel, anonym. Ich zitiere, ich bin ein Boomer. Für mich sind die Anschuldigungen ein bisschen zu kurz gegriffen. Genauso haben wir unsere Eltern angegriffen. Warum habt ihr Hitler nicht verhindert? Miteinander, nicht gegeneinander, wäre besser, so die Meinung. Und ich zitiere Susan Schädlich, Jahrgang 78. Mich würde interessieren, das frage ich mich immer wieder bei der Debatte, inwiefern die Boomer-Definition auch für die DDR-Geborenen gilt oder ein reines West-Wirtschaftswunderphänomen ist. Die Ostsozialisation, Wirtschaftssystem und Lage sowie der Umgang und das Bewusstsein mit und für die Umwelt und Klimabelange war ja schon sehr verschieden, schreibt sie. Ich weiß nicht, ob einer unserer Gäste darauf antworten kann. Herr Welzer vielleicht?
Ja, versuchsweise. Der Punkt ist natürlich richtig, dass die Sozialisationsprozesse in West und Ost unterschiedlich gewesen sind. Aber jetzt, da ja nun die Wiedervereinigung schon ein Dritteljahrhundert zurückliegt, sehen wir ja keine Unterschiede im Umweltverhalten oder in Bezug auf das Klima zwischen Ost und West. Das ist sozusagen historisch, hat sich das angeglichen und auch die Konsummuster und so unterscheiden sich ja nicht sonderlich. Also insofern bleibt das Problem bestehen. Ich würde gerne noch einen Satz zu der Scheinkontroverse. Herr Pantel hat ja auch darauf hingewiesen, es würde ja niemand behaupten, dass 100% der Angehörigen einer Generation derselben Auffassung sind und 100% der Angehörigen einer anderen Generation. Aber wenn, ich würde auf den Punkt nochmal zurückkommen wollen, wenn wir ein halbes Jahrhundert Bewusstsein haben und wissenschaftliches Wissen über die anstehenden Aufgaben und auf der Grundlage der vorhandenen Probleme, dann hat eine Generation schon einen gewissen Rechtfertigungsbedarf, die das alles gewusst hat, aber nie was Relevantes dazu getan hat und bis heute nicht tut. Also den Punkt, finde ich, kann man nicht so ohne weiteres von der Hand weisen. Und was wir eben bei den Fridays for Future oder auch den extremeren Formen wie der letzten Generation jetzt sehen, ist ja, dass einer Generation das Gefühl hat, dass sie ihre Zukunft nicht mehr in der Weise realisieren kann, wie das vorangegangene Generationen für sich selbstverständlich in Anspruch genommen haben. Das ist ja übrigens auch der Kern des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes, dass die Freiheitschancen der heutigen Generation nicht gleich sind bzw. gesichert werden müssen. Also insofern kann man das Thema durchaus ernsthafter diskutieren.
Darf ich ganz kurz einmal mich einschalten?
Ich glaube,
ob man Boomer ist oder nicht, das ist eigentlich eine Einstellungsfrage. Also jeder Mensch entscheidet eigentlich selber, ob er ein Boomer ist oder nicht. Ich glaube, es gibt auch jüngere Menschen, die man als Boomer bezeichnen kann oder die sich vielleicht spaßeshalber manchmal selbst als Boomer bezeichnen. Für mich persönlich zum Beispiel ist ein Boomer jemand, der politische Der sieht, dass politischer Änderungsbedarf vorhanden ist, aber den politischen Status quo weiter vor sich herträgt.
Ja, also die Kategorisierung.
Aber jetzt haben Sie schon gemerkt,
jetzt muss
dass
ich doch
das
einen
ja
Hörer,
ein,
pardon, Entschuldigung, tut mir leid, dass ich eingreife. Ich muss jetzt doch einen Hörer zu Wort kommen lassen, denn das ist eine Gesprächssendung auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Mario Hüttenhofer ist in der Leitung aus Singen, geboren 67. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Meinung zu dem Thema?
Ja, also ich habe schon in der E-Mail geschrieben, dass ich Boomer bin, sozusagen Anführungszeichen Jahrgang 1967, bin bei Klima vor 8 aktiv und erlebe die Situation so, dass es tatsächlich eigentlich kein Generationenkonflikt sein sollte, dass tatsächlich hier ja vielleicht zu Unrecht oder zumindest ungeschickt dieser Begriff auch verwendet wird. Boomer, ich fühlte mich da auch am Anfang sehr angegriffen, weil ich seit über 30 Jahren im Klimaschutz aktiv bin, seit den 80er Jahren gegen das Ozonloch kämpfe, für Treibhausgasminderung und so weiter. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen den Sichtweisen ist, die Dringlichkeit und die Perspektive in die Zukunft. Die Älteren aus meiner Generation haben häufig noch nicht die Dringlichkeit des Problems erkannt, das haben die Jüngeren viel stärker erkannt. Und sie sehen auch nicht so weit mehr in die Zukunft, dass wir eigentlich unseren Planeten jetzt auch für die nächsten 100 Jahre sichern und retten müssen. Und genau daraus gibt sich diese Diskrepanz. Und da wäre auch meine Bitte an alle, an beide Generationsteile, an die Generation Zoomer und an die Boomers, dass wir da zusammenkommen, dass wir erkennen, die Dringlichkeit ist das Wichtige und dass wir eine Gesprächsebene finden, das auch für die nächsten Hunderte von Jahren den Planeten zu sichern. Und dazu braucht es eben Nachhaltigkeit und sofortige Maßnahmen.
Herr Hüttenhofer, Sie haben es angesprochen, die Umweltschutzbewegung, Sie waren offenbar Teil davon, hat ja auch von der Baby-Boomer-Generation gelebt, also etwa Anfang der 80er Jahre mit den Protesten gegen das Waldsterben oder auch das Zustandekommen des Genfer Luftreinhalteabkommens. Wird das und diese Leistung zu Unrecht ausgeblendet, Ihrer Meinung nach?
Ja, das glaube ich schon. Also die Jüngeren sehen gar nicht die Entwicklung dieser Bewegung, dass es eigentlich Bürgerbewegungen schon immer schwer hatten, erstens sich zu verbreitern, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Das ist mit den Grünen ja in dieser Zeit erstmals auch gelungen. Und diese Grundlagenarbeit, nenne ich das jetzt mal, davon profitieren sicherlich die heutige Klimaschutzbewegung. Das wurde ja auch schon gesagt.
Vielen Dank, Herr Hüttenhofer, für diesen Beitrag. Ich möchte jetzt einen kleinen O-Ton einspielen, den wir vielleicht alle kennen. Und
people are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Menschen leiden, Menschen sterben, ganze Ökosysteme kollabieren und alles, worüber Sie reden können, sind Geld und Märchen vom ewigen wirtschaftlichen Wachstum. Wie könnt ihr es wagen? Wir erinnern uns an die Rede der jungen Umweltaktivisten Greta Thunberg vor Politikerinnen und Politikern bei der UNO-Klimakonferenz 2019. Und Herr Pantel, da möchte ich kurz zu Ihnen kommen, zu diesem eben gehörten How dare you? Wie könnt ihr es wagen? Von Greta Thunberg schreiben Sie in Ihrem Buch, der Tonfall habe zuweilen etwas Altkluges, Selbstgefälliges. Und genau diese Attitüde war es, die der Bewegung viele Sympathien verspielte. Gemeint ist die Bewegung Fridays for Future. Ist das nicht ein typisches Boomer-Argument?
Das ist kein Boomer-Argument, sondern ein Plädoyer für einen respektvollen Umgang miteinander und vor allen Dingen auch eine Warnung davor, hier immer in Klischees zu verfallen. Und da würde ich gerne auch nochmal auf Frau Brandmann eingehen, die, glaube ich, sinngemäß gesagt hat, ein Boomer sei jemand, der eben sich gegen Veränderungen stellt oder gesellschaftliche Veränderungen und damit natürlich genau eines dieser Altersstereotype oder gerontophoben Klischees bedient, nämlich die Alten als Innovationshemmer, dann nützt es auch gar nichts, wenn Sie jetzt dazu sagen, das kann sich jetzt jeder selbst aussuchen, ob er ein Boomer sei oder nicht, weil in dem Moment wird der Begriff Boomer zum Schimpfwort und zwar, das ist schon ein Schimpfwort für eine ganze Generation, weil es geht nun mal um die Generation der Babyboomer und es hilft überhaupt nichts weiter. Und jetzt, um nochmal auf diesen Aspekt der, ich sag mal, der Stimmung oder der Atmosphäre, die in so einer Debatte dann auch entsteht, einzugehen. Ich hatte in dem Zusammenhang mit dem How Dare You auch Juli C. zitiert in meinem Buch aus einem ihrer letzten Romane, wo sie ihre Protagonistin sagen lässt, genau das Unwohlsein auch beschreibt und sagen lässt, How dare you anstatt I have a dream. Und das würde eben auch bei vielen Angehörigen eben älterer Generationen auch eine gewisse Abwehrreflexe hervorrufen. Ich glaube, das ist keine gute Voraussetzung, um wirklich konstruktiv an den Gesprächen, an den Themen weiterzusprechen, dem anderen erstmal zu unterstellen, er wolle sich nicht bewegen, er will nur auf seinen Privilegien sitzen. Wir werden vielleicht über das Thema Klimagerechtigkeit noch sprechen. Das ist ja verwoben hier mit dem Thema Generationengerechtigkeit. Und bei der Klimagerechtigkeit, und es geht ja auch immer um die Verteilung von Lasten und Privilegien, auch beim Klima, wie auch bei vielen anderen Fragen. Und da müssten wir uns erstmal alle, die wir hier in Deutschland leben oder in Mitteleuropa, an die Nase fassen, weil wir gehören alle, egal welcher Generation wir angehören, hier zunächst mal zu den Privilegierten. Und das scheint mir ein entscheidender Punkt, der auch mal reflektiert werden müsste.
Anklagender, selbstgefälliger Ton, Fragezeichen bei Fridays for Future. Was sagen die jungen Diskutantinnen dazu? Ich würde gerne Frau Henneberger zu Wort kommen lassen, weil die hat sich hier gemeldet bei mir im Studio.
So. Es ist ein sehr typischer Reflex, den ich immer wieder beobachte. Egal, wie Klimaaktivistinnen sprechen oder was sie tun, es wird immer diskutiert über die Form und was sie tun. Also wenn sie streiken, dann wird darüber diskutiert, dürfen die überhaupt streiken. Und das ist immer ein Ablenkungsmanöver, um nicht über die Inhalte zu sprechen. Denn Greta bringt es hier ja sehr treffend auf den Punkt. Das ist etwas, was sie sehr gut kann, die Punkte sehr klar benennen. Und dann statt darüber zu diskutieren, über die Inhalte, was sie damit sehr bewusst sagt, was sie fordert. Stattdessen wird über die Form gesprochen und ich würde mir da sehr wünschen, weil ich das wirklich andauernd erlebe, egal welche Protestform, dass wir mehr den jungen Menschen zuhören, unser eigenes Verhalten kritisch reflektieren. Also ich meine, mit 35 gehöre ich jetzt auch nicht mehr zu den Jungen, sondern auch ich bin halt in einem Alter, wo ich mich auch selber kritisch reflektieren muss. Ist das, was wir tun, wirklich genug? Wie können wir verbessern? Wie können wir unsere eigene Macht abgeben an die nächste Generation? Wie können wir mit unserer Macht, die wir haben, Raum schaffen, damit sie sich besser äußern können? Also da würde ich mir von uns allen mehr kritische Reflexion wünschen und dass wir die inhaltlichen Forderungen der jungen Menschen sehr ernst nehmen und darüber sprechen und nicht über die Art und Weise.
Herr Welzer, Sie haben kürzlich gesagt, die ganze Öko- und Klimabewegung habe es ein halbes Jahrhundert lang versäumt, etwas Mitreißendes zu erzählen, wo man mitmachen möchte. Wie ist das jetzt nun? Viele Junge machen ja mit bei Fridays for Future. Ist das also eher ein Kommunikationsproblem mit den Älteren?
Nein. Es ist ja sozusagen etwas, was die Älteren oder wir Älteren, wenn ich das so sagen darf, wirklich versäumt haben. Es war sehr gut, Dinge kritisch zu betrachten, die Klimathematik auf die Agenda zu setzen und so weiter. Es war sehr schlecht, apokalyptische Bilder zu malen, weil das Malen von apokalyptischen Bildern dazu führt, dass man sich Zukunft als etwas vorstellt, was negativ ist und die Gegenwart und das, was man noch hat, total aufwertet gegenüber einer Zukunft. Und das ist das große Manko. Deshalb gibt es so etwas wie die letzte Generation, die echt verzweifelt ist. Und wenn ich es mal ein bisschen pauschal machen würde, darin sind die Öko-Bewegten oder wir Öko-Bewegten einer anderen Generation schuld, weil wir viel zu wenig Emphase auf die Gestaltungsmöglichkeiten, die gerade freiheitliche Gesellschaften haben, auch in schwierigen Situationen, dass wir viel zu wenig Augenmerk darauf gelegt haben. Das heißt, Gegenwart ist etwas, was so und so ausfällt. Zukunft ist in jedem Fall etwas Schlechtes. Also bleibt am Ende für die sich engagieren wollen oder sowas, eher sowas wie dieses How dare you, was ja auch schon eine verzweifelte Aussage war, oder eben sozusagen einen Blick in die Zukunft, der sehr dunkel ist. Und das macht ein riesiges Problem aus, weil natürlich Generativität, also sozusagen die Rolle der unterschiedlichen Generationen, immer wichtig ist für die gesellschaftliche Fortentwicklung. Und die geht ja nie von den Älteren aus. Also jetzt kommt Herr Pantel wahrscheinlich gleich wieder und sagt, das ist ein Klischee, aber soziologisch ist es natürlich einfach so. Menschen, die ihre Zukunft eher hinter sich haben, agieren anders als diejenigen, die Zukunft noch vor sich haben. Und insofern ist es sehr schlecht, wenn eine junge Generation negative Aussichten auf die Zukunft hat. Und insofern glaube ich, deshalb haben wir auch Futur 2 gegründet, das ist ja eine sehr konstruktive arbeitende Stiftung, ist, dass wir viel mehr Mühe darauf verwenden müssen, trotz der negativen Aspekte positive Geschichten über Gestaltung von Zukunft zu erzählen und in dem Sinne auch so etwas wie eine Zukunftszuversicht trotz aller Probleme zu erzeugen.
In der Leitung ist jetzt eine weitere Hörerin, Friederike Neuber aus Kiel, 1986 geboren. Frau Neuber, Ihre Meinung?
Ja, hallo, schönen guten Tag. Danke, dass ich mich auch zu Wort melden darf. Ich spreche gewissermaßen in meiner Funktion als Philosophin. Mein Schwerpunktgebiet ist Umwelt- und Klimaethik. Und ich habe erst kürzlich mit Kolleginnen zusammen darüber geschrieben, dass wir der Ansicht sind, dass wir tatsächlich sagen können, dass die vergangene Generation oder die vergangenen Generationen, vielleicht sogar Mehrzahl, moralisch versagt haben, indem sie nicht oder unzureichend auf den Klimawandel reagiert haben.
Nun sind Sie auch, gehören Sie zur jüngeren Generation, nämlich, wenn ich richtig rechne, der Millennials. Ist das immer eine Frage des Standpunkts, wie man das bewertet?
Nein, ich glaube nicht. Es ist nicht eine Frage, also ich teile die Meinung, die jetzt auch in ihrer Kontroverse immer wieder zum Vorschein kam, dass wir da jetzt nicht pauschalisieren sollten und jedes einzelne Individuum einer Generation persönlich irgendwie haftbar machen sollten oder in Sippenhaft nehmen sollten und so. Darum geht es nicht. Das ist auch nicht das, was ausgesagt wird, sondern es geht vielmehr darum, dass wir sagen, naja, da gibt's ein kollektives Versäumnis, adäquat auf ein Unrecht zu reagieren. Und der Klimawandel ist ja ein großes Unrecht. Und man kann da eine Parallele ziehen, zu historischen Gegebenheiten, ich klammer mal die Nazizeit auf, sondern gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in den Kolonialismus. Das war historisch gesehen ein riesengroßes Unrecht. Und nicht jeder einzelne Mensch hat Unrecht gehandelt, aber kollektiv gesehen war es einfach ein großes Verbrechen, was dort begangen wurde. Und das ist keine Frage des Standpunkts.
Frau Neuber, ganz lieben Dank. Ich zitiere aus einer E-Mail von Anne Reiferscheid. Ich bin Aktivistin bei Parents for Future Köln, schreibt sie, und 39 Jahre alt. Sie sagt, ich würde mir wünschen, wenn die ältere Generation und auch meine Generation den Argumenten der Klimaaktivisten nicht immer mit einem Ja-Aber begegnen würde. Sie sollten stattdessen offen und neugierig zuhören und gemeinsam aktiv werden. Also hier auch persönlich konstruktive Meinungen bei unseren Hörerinnen und Hörern. Frau Henneberger, darauf möchte ich noch zu sprechen kommen. Greta Thunberg ist kürzlich ja 20 Jahre alt geworden und sie war auch bei den Protesten in Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier dabei. Auch Sie, und das müssen wir kurz ansprechen, Frau Henneberger, waren als Grünen Bundestagsabgeordnete bei der Räumung dabei. Ein Zitat, was ich von Ihnen gefunden habe, als Beobachterin und Ansprechpartnerin für die Aktivistinnen und Aktivisten. Das Abbaggern in Lützerath wurde ja von den Grünen im Bund und in NRW als eine Kompromisslösung mit RWE für einen schnelleren Braunkohleausstieg gebilligt. Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um?
Als zuständige Berichterstatterin, als auch als Abgeordnete der Region, habe ich mich immer für Lützerath eingesetzt. Ich habe im Sommer, also vor der Sommerpause, durch den Bundestag die Beschlusslage gebracht. Der Deutsche Bundestag befürwortet den Erhalt des Dorfes Lützerath und den Verbleib der Kohle unter dem Dorf. Weil wenn wir die Kohle unterhalb von Lützerath, da ist eine 55 Meter dicke Kohleflützeschicht, verbrennen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir unsere Klimaziele nicht mehr erreichen werden. Mhm. Was wir auch machen konnten, jetzt kurz vor der Weihnachtspause, den Paragraph 54 im Kohlegesetz. Sorry, dass ich jetzt etwas nerdig werde. Aber das ist sehr wichtig. Die Details sind manchmal sehr wichtig zu reformieren, dass nicht nur bei der Überprüfung des Kohlegesetzes, Kohleausstiegsfahrplanes auf Klimaschutz geprüft wird, sondern bei drohender Nichterreichung der Klimaschutzziele Maßnahmen vorgelegt werden. Also der Streit um die Kohle unter Lützerath geht selbstverständlich weiter. Mhm. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir gemeinsam, damit meine ich halt alle Generationen, die sich in der Klimagerechtigkeit wiederfinden, aber damit meine ich auch gemeinsam im Bundestag mit allen Abgeordneten, die die Klimakrise, die Dringlichkeit der Klimakrise verstanden haben und da halt dann kein Ja-Aber machen, sondern ein, okay, wie bekommen wir die Kohle, wie bekommen wir die Transformation hin? Ich fand es
jetzt hätte ich aber auch ein Ja-Aber. Gibt es in Ihrer Partei auch eine Art Generationenkonflikt zwischen den alten Kämpfern, die jetzt an der Macht sind, und den Jüngeren, die nachkommen und vielleicht mehr wollen?
Also Lützerath hat sich tatsächlich durch die Generation durchgezogen. Man hat ja auch auf der Bundesdelegiertenkonferenz gesehen, also nur 11 Leute hätten sich anders entscheiden müssen. Dann hätte ein Moratorium für Lützerath in diesem Herbst auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen wäre verabschiedet worden. Sehr klar herausgestochen hat aber die grüne Jugend, die immer solidarisch an der Seite von Lützerath stand, die selber dort vor Ort aktiv war. Und sich auch sehr laut dafür eingesetzt haben. Also ich habe auch sehr, sehr eng mit der Grünen Jugend zusammengearbeitet. Und was ich aber auch nochmal betonen möchte, dass auch in Lützerath sehr viele Menschen der älteren Generation sehr aktiv waren, sehr viel sich gekümmert haben, gerade auch um ihre Aktivistinnen. Und ich bin Greta unglaublich dankbar, dass sie wieder zu uns gekommen ist. Sie war im Sommer 21 da in Lützerath, hat ein Schild in die Erde gerammt, Defend Lützerath, Defend 1.5 Degree. Und dann kam sie wieder. Wir konnten es dann organisieren, dass sie mitten in der Räumung einmal nach Lützerath rein konnte, für einen sehr schnellen Besuch, konnte sich dort mit Aktivistinnen unterhalten, die noch auf den Baumhäusern waren. Und die haben sich unglaublich gefreut, haben sehr viel mehr Mut gefasst. Also hier sieht man auch die unglaubliche Solidarität in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ja. Deswegen, also ich habe da große Dankbarkeit ihr gegenüber.
Frau Brandmann, genau. Darf ich Sie, nach den Nachrichten will ich Ihre Meinung hören. Sind Sie auch Greta dankbar? Wir laufen jetzt wieder auf die Nachrichten zu. Insofern wiederhole ich nochmal das Thema für alle, die sich beteiligen wollen, noch bis 12. Ihr habt es doch gewusst, die Baby-Boomer-Generation als Klimazerstörer, Fragezeichen. Wir reden weiter hier in der Agenda im Deutschlandfunk darüber, vor allem in der nächsten und letzten halben Stunde. Was sind Wege, um den Graben zwischen den Generationen zu schließen? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Nummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an agenda@deutschlandfunk.de.
Agenda.
Willkommen zurück zum letzten Teil unserer Sendung. Ihr habt es doch gewusst, die Babyboomer-Generation als Klimazerstörer. Das ist das Thema der Agenda. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung, vor allem zu der Frage, wie können wir den Graben zwischen Jung und Alt beim Thema Klimaschutz schließen? Welche Lösungen sehen Sie in diesem Konflikt? Weiterhin zugeschaltet sind unsere Gäste Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Johannes Pantel, Gerontologe und Leiter der Abteilung Altersmedizin in Frankfurt, Harald Welzer, Soziologe, Sozialpsychologe, und Katrin Henneberger bei mir im Studio, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen. Von den Nachrichten haben wir gesprochen über Greta Thunberg. Und Frau Brandmann, die Frage jetzt an Sie, wir holen das nach. Sind Sie Greta Thunberg auch dankbar?
Ich möchte erstmal ganz kurz, weil ich mich länger nicht zu Wort gemeldet habe, einmal kurz auf meine Mitdiskutantin eingehen. Herr Pantel hatte mir vorgeworfen, dass ich alle Boomer über einen Kamm schere und quasi die Babyboomer-Generation verunglimpfe. Das will ich einmal klarstellen, weil ich mich da scheinbar etwas missverständlich ausgedrückt habe. Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einer Babyboomer-Generation, also einer ganzen Generation, der man aus meiner Sicht keine Schuld geben sollte. Das ist einfach zu verallgemeinernd. Und auf der anderen Seite den Boomern, von denen wir umgangssprachlich sprechen, die aus meiner Sicht völlig unabhängig vom Alter einfach Personen sind, die den politischen Status quo einfach verteidigen, obwohl sie wissen, dass es eigentlich große Herausforderungen anzugehen gilt. Das wollte ich einfach nur mal ganz kurz klarstellen. Dann hat Frau Henneberger gesprochen darüber, dass die Klimaaktivisten immer wieder auf ihre Protestform reduziert werden quasi. Also zum Beispiel eine Greta Thunberg, die mit Wut in der Stimme schreit oder ruft in einen Raum, how dare you, wie könnt ihr nur den führenden Politikern und Diplomaten gegenüber oder bei Klimaaktivisten, die sich auf die Straßen kleben zum Beispiel. Ich glaube, man wählt die Protestform selbst. Es ist ja auch Teil dessen, was Klimaaktivisten schaffen wollen, Aufmerksamkeit fürs Thema. Dann kann man eben auf der anderen Seite aber sich nicht auch auf der anderen Seite dann beschweren und sagen, jetzt wird aber über die Protestform nur diskutiert. Ja, das ist ja genau auch der Sinn dieser Protestform. Also ich glaube, da sollte man nicht so die Schuld quasi auf andere schieben. Und ich glaube, da würde ich auch noch zusätzlich Herrn Welzer zustimmen, dass es tatsächlich eigentlich gar nicht darum gehen sollte, die letzte Generation und was hat die alte Generation falsch gemacht, sondern wir sollten überlegen, von was wollen wir eigentlich die erste Generation sein? Also ich glaube, wir brauchen in der Tat eine positivere Erzählung dessen, was wir gemeinsam schaffen könnten, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, wenn wir technologieoffen sind, wenn wir wirklich die Chancen nutzen, die uns Wissenschaft und Forschung inzwischen geben.
Ja.
Und deshalb würde ich der letzten Generation eine erste Generation entgegensetzen. Und jetzt zu Ihrer Frage, dann habe ich es auch geschafft. Greta Thunberg, ich nehme das sehr interessiert wahr. Ich, auf der einen Seite bin ich ihr sehr dankbar dafür, dass sie dem Thema eine große Aufmerksamkeit gibt und ja, das ja auch global wirklich so ein bisschen personifiziert. Auf der anderen Seite finde ich das sehr interessant, dass sie, wenn ich richtig informiert bin, ja zum Beispiel, was das Thema Atomkraft, einen ganz anderen Weg eigentlich einschlagen würde als Fridays for Future Deutschland. Ich habe letztens im Spiegel gelesen, da wurde geschrieben, Zitat, nach Berechnung des Wirtschaftsministeriums, also des grün geführten Wirtschaftsministeriums, könnten bei einer Laufzeitverlängerung alle drei Atomkraftwerke allein bis Ende März 1,3 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Und dagegen sperren sich ja die Grünen. Deshalb aus meiner Sicht kann ich nicht verstehen, dass man auf der einen Seite in Lützerath demonstriert und so weiter und so fort, auf der anderen Seite aber Atomkraft blockiert und genau eigentlich weiß, wenn man der Atomkraftverlängerung zustimmen würde, dann könnte ganz viel Kohle eingespart werden und ganz viel CO2 entsprechend.
Ja.
Deshalb muss ich sagen, ich kann Greta Thunberg da deutlich besser verstehen als Fridays for Future Deutschland und auch als die grüne Jugend.
Ich möchte noch auf diesen Aspekt zu sprechen kommen, weil Sie, Frau Brandmann, auch die Technologie angesprochen haben. Ich zitiere Thomas Kruse, der uns geschrieben hat, Alter hat er nicht angegeben. Was wurde in den letzten 30 Jahren alles entwickelt? Das ein Literauto, Brennstoffzellen, Windräder und. Unsere Wirtschaft ist nur innovativ, wenn endlich alles in Marktreife angeboten wird. Worauf wartet unsere Wirtschaft? Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt. Jürgen Warmke schreibt, ich bin 61 Jahre alt. Zu Ihrer heutigen Sendung möchte ich anmerken, dass mir die sogenannten Klimaprobleme vollkommen egal sind. Deutschland ist eine Demokratie, dort zählen keine Demonstrationen, sondern Wahlen. Und bei den Wahlen sind die Bürger über 60 Jahre zum Glück die deutliche Mehrheit. Aufgrund der Parlamentsentscheidung ist die Klimakrise nicht handlungsentscheidend. Auch eine Meinung, die sich immer wieder in den Zuschriften findet. Und noch ein Zitat von Gerda Röben. Wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir zugeben, dass sämtliche Generationen in Deutschland konsumreduzierter leben müssen. Die globale Gerechtigkeit ist noch längst nicht hergestellt. Die Aufgabe ist generationsübergreifend. Und da möchte ich doch überleiten zu Harald Welzer, der fordert eine Abkehr von der Idee des Wachstums. Sie haben das ja ganz am Anfang der Sendung schon angedeutet. Stattdessen mehr Verzicht zu üben, also nicht etwa einfach auf den Zuwachs von Elektroautos zu setzen, sondern Mobilität zu vermeiden. Warum ist dieses radikale Umdenken weg vom Wachstumsgedanken nötig, Herr Welzer?
Weil Wachstum gesteigerten Verbrauch bedeutet und alle Probleme, die wir haben und in diesem Jahrhundert haben werden, haben was damit zu tun, dass wir permanent mehr verbrauchen, also mehr Dinge dem Boden, den Flüssen und so weiter entnehmen, sie umwandeln mit hoher Energie und in etwas anderes verwandelt haben, was wir dann entsorgen müssen. Und dieser immer ungebrochene Vorgang, der muss abgebrochen werden. Und vielleicht eine kleine Korrektur, das hat überhaupt nichts mit Verzicht zu tun. Also wenn sich heute Menschen Autos kaufen, Elektroautos mit 600 PS, die so groß und schwer sind, dass man damit in keine Parkgarage mehr kommt, dann möchte ich mal wissen, was daran der Gewinn ist und was der Verzicht wäre, wenn es solche Autos nicht mehr gäbe. Das heißt, wir diskutieren ja völlig schräg über diese Themen. Immer wenn was vom Status quo in Frage gestellt wird, dann rufen alle gleich Verzicht. Dabei legt uns der Status quo unendliche Verzichte drauf. Muss man sich nur mal durch eine Stadt bewegen. Und der andere Punkt, um da noch mal etwas unharmonischer das ins Spiel zu bringen. Die Frau Neubauer hat es vorhin als Hörerin auch gesagt. Lassen Sie uns doch mal auf der Ebene der Empirie diskutieren. Wir haben einen beständig gesteigerten Umweltverbrauch und CO2-Aufkommen pro Kopf in den reichen Ländern, also auch in der Bundesrepublik. Und die Klimathematik ist seit 30 Jahren bekannt, die Umweltproblematik seit 50 Jahren. Wie kann man denn so tun, als gäbe es nicht das aktive Partizipieren an der Steigerung mit pro Kopf erhöhtem Umweltverbrauch die ganze Zeit? Insofern möchte ich das Generationenthema doch nochmal zurückbringen und das nicht in einer falschen Harmonie auflösen. Es gibt eine Generation oder zwei Generationen, die die Möglichkeiten der Zukunftsgestaltung für die nachkommenden Generationen stark eingeschränkt hat und weiter einschränken wird, wenn sie so weitermacht. Das ist ein Sachverhalt und der lässt sich nicht einfach durch Pseudoharmonie irgendwie wegdiskutieren. Heißt trotzdem, alle Generationen sind mit dafür verantwortlich, das Problem zu lösen. Und darüber wollen wir auch gleich reden.
Ja, Herr Welzer, wo üben Sie Verzicht? Wo machen Sie Abstriche?
Ich mache gar keine Abstriche. Ich lebe dadurch besser, dass ich mir nicht ständig neue Sachen kaufe. Ich lebe dadurch besser, dass ich nicht abhängig bin von irgendwelchen Konsumgütern, die ich habe, dass ich irgendwie ein Elektroauto habe, mit dem ich an irgendwelche Ladesäulen fahren muss und. Und mein Leben ist reicher dadurch, dass ich weniger investiere in irgendwelche Dinge als zum Beispiel in Beziehungen oder in das Gucken in einen schönen blauen Himmel oder sonst was. Wir haben doch ein vollkommen schief gelagertes Wertesystem, in dem geglaubt wird, dass Glück daraus resultiert, dass man irgendwie unheimlich viele Dinge hat. Das Gegenteil ist einfach der Fall. Und ich sage nochmal, das hat mit Verzicht überhaupt nichts zu tun.
Mhm. Erik Schlösser aus Bremtal ist in der Leitung, 50 Jahre. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie meinen auch, wir müssen Wohlstand abgeben. Wie soll das aussehen, Ihrer Meinung nach?
Also ich fange mal von vorn an. Ich glaube nicht, dass die Generationen sich gegenseitig Schuld geben können. Denn die Menschen, die vor uns liegen, die Generationen, die vor uns liegen, haben einen Krieg erlebt und sind aus dem Krieg rausgekommen. Und da gab's nichts. Da war alles kaputt. Und die haben Kinder gekriegt und haben den Kindern gesagt, wir wollen, dass es euch mal besser geht. Und dafür haben die sich auch sehr viel Mühe gegeben, haben Häuser gebaut, haben Firmen gebaut und haben einen Wohlstand generiert. So, jetzt befinden wir uns aber an einem neuen Punkt. Jetzt befinden wir uns an dem Punkt im Endstadium des Kapitalismus und im Endstadium des Schlaraffenlands. Jetzt müssen wir mit dem Scheiß aufhören, denn die Chinesen erleben jetzt ihr Wirtschaftswunder. Die Inder, die fangen gerade an, ihr Wirtschaftswunder zu erleben. Und die Afrikaner, die sind auf dem besten Weg dahin, auch in der Wirtschaft eine Art Wirtschaftswunder zu erleben. Und dafür gibt es einfach nicht genug Ressourcen. Wenn wir heutzutage über Luxus reden, dann sollten wir uns einfach erinnern, fließend warmes Wasser, das ist Luxus. Fließend Strom, das ist Luxus. 2/3 der Weltbevölkerung haben beides nicht gemeinsam. Und wenn wir dann über Verzicht reden, dann ist jeder Einzelne gefragt. Jeder weiß, was eine Kreuzfahrt an Strom braucht. Jeder weiß, wie viel Ressourcen verschwendet werden wir für alle jedes Jahr, jedes 2 Jahre neue Handys. Und Entschuldigung, braucht denn jeder ein Elektroauto? Die Bequemlichkeit ist es. Die Leute, die heute das Geld in der Hand haben, werden niemals auf ihre Bequemlichkeit verzichten. Robert Habeck, nur das noch zum Schluss.
Ja.
Robert Habeck, der hätte früher nie was von Autobahnen bauen erzählt. Jetzt sagt er, na klar, der sitzt in einer 250 PS Limousine, fährt von A nach B, da braucht man schon mal eine gute Autobahn. Also der, er sagt zwar nicht, wir brauchen neue Autobahnen, aber er sagt, wenn es Sinn macht, können wir welche bauen. Ja, aber warum denn nicht den ganzen Verkehr auf die Schiene bringen? Die ganzen Güter, die von Norden nach Süden gehen auf die Schiene, es gibt tausend Möglichkeiten. Ja. Die Frage ist nur, wie soll es weitergehen?
Herr Schlösser, bleiben Sie in der Leitung. Frau Henneberger hat beim Stichwort Habeck und Auto die Augenbrauen hochgezogen. Das will ich schon nochmal für uns alle hier sagen. Ich habe aber noch eine Frage, weil das noch nicht so zur Sprache kam. Auch die Generation Z und die Generation Y, also die Jüngeren, führen ja auch nicht immer einen nachhaltigen Lebensstil. Man denke etwa an Kurztrips übers Wochenende nach Barcelona oder, wie Sie sagten es, Herr Schlösser, jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen. Übersieht ein Teil der jungen Generation auch die eigenen Fehler?
Ich glaube, die junge Generation, viele haben es gar nicht gelernt. Die werden von den Medien bombardiert mit massig Informationen. Die kriegen von irgendwelchen Influencern vorgemacht, was alles super ist. Die kriegen von uns vorgemacht, dass Leute, die Reichtum zu Reichtum gekommen sind, scheißegal wie. Jetzt zum Beispiel die Geissens, die durch Ausbeutung zu Reichtum gekommen sind. Könnte ich erklären, brauchen wir eine eigene Sendung für. Aber die werden belächelt, die werden hochgejubelt. Da wird mit Fähnchen hingerannt und jubelt und gejubelt, dass sie alle so sein wollen. Aber es geht nicht. 1 Million Leute arbeiten fleißig, einer wird reich.
Herr Schlösser, danke schön für diese Meinung.
Darf ich da direkt drauf eingehen?
Ja, richtig, Frau Brandmann. Sagen Sie was gerne. Und ich habe nur eine Frage dazu an Sie auch noch.
Super. Also ich finde das einen total wichtigen, also ich möchte gerne quasi auf zwei Ebenen darauf antworten. Erstmal finde ich den Punkt unfassbar wichtig zu sagen, es geht nicht nur um Deutschland. Gerade wenn wir uns anschauen, wie viel CO2 emittiert wird, zum Beispiel in China, Indien, Brasilien, da wurden gerade schon ein paar Länder angesprochen von dem Zuhörer. Das finde ich sehr, sehr, sehr entscheidend auch, dass wir überlegen müssen, wir müssen eine Form finden, auf den Klimawandel zu reagieren, den wir nicht alleine quasi für uns finden und dann sagen, okay, super, Deutschland ist fein raus, Deutschland leistet seinen sehr, sehr kleinen Anteil, aber leistet diesen Anteil, sondern wir müssen das ja global angehen. Und ich glaube, da aus meiner Sicht ist das etwas anmaßend zu sagen. Sie haben das ja gesagt, ja, in Deutschland haben wir uns jetzt Wohlstand aufgebaut und wir machen jetzt hier ist jetzt das Ende der Fahnenstange, haben Sie, glaube ich, gesagt. Denn in anderen Ländern, zum Beispiel China, Indien, Brasilien, auch zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern, da wird das als arrogant empfunden, dass wir sagen, so jetzt reicht's mit Wohlstand. Und ich kann das total verstehen, dass es da, wenn man sich entscheiden muss zwischen Wohlstand erwirtschaften und Klima schützen, dass man sich da, wenn man keinen Wohlstand hat, sondern den erstmal für sich aufbauen möchte, dass da sich Leute so entscheiden, wie wir hier das aus Deutschland teilweise zum Beispiel nicht nachvollziehen können. Das finde ich so ein bisschen einen sehr wichtigen Punkt. Und genau aus diesem Grund glaube ich, wir müssen einen Weg finden, Wirtschaftswachstum und Klimawandelbekämpfung quasi übereinzubringen. Und deshalb, ich glaube, der Weg ist nicht, über Deindustrialisierung zu theoretisieren, über System Change, über Wachstumskritik, sondern zu überlegen, in einer Gesellschaft, in der wir wissen, Menschen, gerade die noch nicht so viel haben, die sich noch was aufbauen wollen, die wollen das weiter tun, müssen wir denen ermöglichen, das zu schaffen, ohne gleichzeitig dem Klima zu schaden. Das ist die große Herausforderung.
Frau Brandmann von den jungen Liberalen,
kurzer Replik von Frau Henneberger. Frau Brandmann direkt. Weil das ist immer so interessant. Ja, wir haben doch darüber gesprochen, was für Notwendigkeiten in unserer Gesellschaft bestehen. Dann kommt sofort die Ausweichbewegung, ja, wir müssen über die anderen reden. Also insofern, das, was Sie gesagt haben, ist ja völlig zutreffend, aber das beinhaltet doch überhaupt nicht, dass Ihnen in diesem Land keine Verantwortung dafür zukommt, alles zu reduzieren, was reduzierbar ist. Das ist doch überhaupt kein Widerspruch. Sie machen sozusagen immer Ausweichbewegungen.
Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich nicht von meiner persönlichen Verantwortung davongestohlen, überhaupt nicht. Sondern nicht ich
Ihre
gesagt,
persönliche, Ihre vielleicht politische
Vielleicht kann ich das ja zusammenbringen, beziehungsweise ergänzen.
Frau Henneberger, ich möchte jetzt das Wort erteilen an Frau Henneberger von den Grünen, weil sie hat ja ganz früh schon ihre Replik angemerkt. Wie soll sie machen, ganz kurz bitte?
Wir diskutieren ja auch aktuell
über eine neue Rohstoffstrategie. Und was wir festhalten müssen, ist, dass Deutschland immer noch ein Importeur ist aus anderen Regionen der Welt, wo mit Extraktivismus, wo mit Tagebau natürlich auch eine große Umweltzerstörung stattfindet, aber auch die Verletzung von Menschenrechten. Ein Beispiel, sehr konkret, sind die Steinkohletagebaue in Kolumbien. Aber natürlich auch Uranminen, wo wir dann Uran herbekommen würden für neue Brennstäbe, ist auch ein großes Problem. Ein anderes Problem sind natürlich seltene Erden. Da gibt es in Chile natürlich halt auch die Problematik, wie betrifft das den Wasserhaushalt, wie betrifft das die dort lebende Bevölkerung. Also wir brauchen eine Strategie, wo wir hier in Deutschland für uns festlegen, wie können wir unseren Rohstoffverbrauch insgesamt senken, wie können wir eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft erschaffen, die eben nicht darauf beruht, dass wir unsere planetaren Grenzen überschreiten, dass wir andere Regionen aus der Welt ausbeuten. Und da komme ich jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt, das ist die internationale Zusammenarbeit. Ein weiteres Beispiel ist hier die Zusammenarbeit mit Südafrika, wo eine Klimapartnerschaft seit einem Jahr besteht. Die ist wahrlich nicht perfekt. Wir arbeiten auch stetig daran, dass beispielsweise die Zivilgesellschaft dort mehr Zugang erhält. Aber eine Partnerschaft, die bedeutet gemeinsamer Kohleausstieg, weil beispielsweise in Teilen von Südafrika auch die Stromversorgung nicht beständig gewährleistet ist. Und hier eine Transformation hinzubekommen, hin zu dezentraler erneuerbare Energie, dass auch die einzelnen Regionen, die Gemeinden halt da bestärkt werden. Ja. Also wir brauchen eine klimagerechte Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Der Punkt ist gemacht, Frau Henneberger.
Auf andere Länder.
Ich möchte nämlich noch Johannes Pantel, und das ist mir noch sehr wichtig, das Wort geben, weg von diesen einzelnen Aspekten, wie man jetzt den Klimawandel aufhalten kann. Zu dem Thema nochmal der Generationenfrage. Sie, Herr Pantel, fordern eine Stärkung der Solidarität zwischen Jung und Alt und einen wertschätzenden Dialog beider Seiten, auch gegenüber den Jungen. Wie könnte das im Fall der Klimadebatte aussehen?
Ja, der erste Schritt wäre natürlich raus aus den Schützengräben und diese gegenseitigen, muss man natürlich auch sagen, Vorwürfe und auch negativen Ansprachen mal ein bisschen zurückzudrehen. Ja, es gibt es natürlich auch, von den Älteren gegenüber den Jüngeren, wenn es da heißt, ihr seid nur verwöhnte Gören und wollt eure Handys nicht abgeben und redet groß rum. Umgekehrt hier das Thema, die Boomer, das sind doch eigentlich die Klimazerstörer, die haben es verbockt. Das führt uns überhaupt nicht weiter. Das führt eben nur zu einer Verhärtung, um jetzt nochmal dieses kalte Kriegs Paradigma zu bedienen oder diese Metapher. Das führt uns nur weiter sozusagen in die Konfrontation. Also das erstmal einstellen, also das Kreuzfeuer aus den Schützengräben einstellen, aus den Schützengräben raus, und dann halte ich es durchaus für sinnvoll, und das wurde ja jetzt auch mehrfach schon angesprochen, immer wieder angeklungen auf allen Seiten. Ich glaube, da würden wir auch zusammenkommen, dass es wichtig ist, sich erstmal doch tatsächlich an die eigene Nase zu fassen. Und das ist schon auch eine Reflexion darüber, auf welcher Seite des wirtschaftlichen Spiels stehe ich eigentlich. Also bin ich arm oder reich? Gehöre ich zu den Gewinnern oder Verlierern? Wie sind meine Privilegien, oder wie bin ich auch privilegiert, oder wie sind meine Vorteile auch eben durch eine klimaschädliche Ökonomie? Und dann können wir, glaube ich, ganz viele gemeinsame Lösungen finden. Und vielleicht ist es auch, ich meine, Herr Welser kann sich vielleicht als Soziologe auch nochmal dazu äußern.
Ja.
Er hat es ja angedeutet, auch am Anfang schon gemacht. Tatsächlich jetzt mal so aus, gar nicht so verwunderlich, sag ich mal, dass das jetzt gerade so, oder ja auch früher natürlich, in erster Linie aus der jüngeren Generation, hier ein Widerstand kam, der ja auch berechtigt ist, aber aus dem Grunde, weil natürlich junge Menschen vielleicht viel unbefangener auch mit dem Thema umgehen können, weil sie eben noch nicht so viel Wohlstand in ihrem Leben angereichert haben wie die Alten, weil sie noch keinem, Unternehmen vorstehen und so weiter. Also sie können das unbefangener angehen, was jetzt nicht die Alten aus der Verantwortung entlässt, um nicht da wieder jetzt reinzukippen, sondern was vielleicht einfach diesen ökonomischen Aspekt doch einfach nochmal betont und dass es gar nicht so viel mit Alt oder Jung
Herr
zu Bartel. Tun hat.
Ja. Ich würde gerne nochmal und dann fast schon abschließend, weil wir schon fast gegen Ende der Sendung angelangt sind. Andrea Hilakal zitieren, Jahrgang 66 hat uns geschrieben, jede Generation muss lernen und mit ihren Aufgaben umgehen und sich bestenfalls gegenseitig unterstützen. Sozusagen ein versöhnender Ton hier am Ende der Debatte. Wenn letztendlich beim Klimawandel alle Generationen in einem Boot sitzen. Wie müssen wir dieses Boot steuern? Was schlagen Sie am dringendsten vor? Bitte nur ein, zwei Sätze dazu. Und weil Herr Pantel jetzt schon viel gesprochen hat, direkt zu Frau Henneberger, Bundestagsabgeordnete der Grünen.
Ich werde jetzt wieder nerdig sprechen, und zwar die Gesetzeslage. Viele Gesetze kennen die Klimakrise noch nicht, beispielsweise das Bergrecht. Viele Gesetze, die mittlerweile die Klimakrise kennen, wie unser Klimaschutzgesetz, werden nicht angewendet. Viele Maßnahmen, die wir jetzt schon ergreifen könnten, wir knallen immer wieder regelmäßig gegen eine Wand der fossilen Interessen. Der fossile Lobbyeinfluss ist so unendlich mächtig, gerade auch im Bundestag. Und hier müssen wir ansetzen, das ist die Aufgabe von uns in der Politik.
Harald Welzer, Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist. Wir sitzen alle in einem Boot, alle Generationen. Was ist jetzt vor allem zu tun?
Also, was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt eine unendliche Fülle von Beispielen, wie man sein Unternehmen umbauen kann, wie man sein privates Leben umbauen kann, wie man Bündnisse schließen kann, wie man sinnvoller, besser und ressourcenschonender leben kann. Und mir geht es wirklich darum, dass wir das Augenmerk auch mal sehr stark auf solche lösungsorientierten Beispiele legen und gucken, dass die Veränderung keine Zumutung ist, sondern eine Herausforderung ist, die auch Lust und Spaß machen kann. Und anstatt in der Passivität der Amazon-Welt zu verharren, die unsere Probleme sozusagen zusammenfasst, können wir einfach mal das tun, was wir tun können, und das kann auch Spaß machen.
Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Ganz kurz Ihre Meinung dazu?
Ich glaube, wir brauchen alle in dieser Debatte oder alle grundsätzlich in der Gesellschaft brauchen einfach sehr viel Demut. Erstmal Demut vor dieser riesigen Menschheitsaufgabe, vor der wir uns befinden, aber auch Demut im Umgang miteinander. Zum Beispiel, wenn man über Degrowth spricht und aus einer sehr privilegierten Perspektive, vielleicht aus einer Perspektive, in der man schon viel Wachstum hatte, eben sich Wohlstand zum Beispiel erwirtschaftet hat, dass man zum Beispiel auch da demütig in der Debatte auf die blickt, die eben sich noch was aufbauen wollen, die auch darauf angewiesen sind, dass es entsprechend noch Wachstum gibt und die deshalb die Degrowth-Fantasien zum Beispiel als Zumutung wahrnehmen. Ich glaube, da brauchen wir mehr gegenseitigen Respekt und mehr Demut.
Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Danke auch allen, die sich an der Sendung beteiligt haben mit ihren Zuschriften und Anrufen. Gleich folgt hier die Sendung Umwelt und Verbraucher und passendes Thema dort unter anderem der Energieschock. Wie sichern wir unseren Wohlstand? An dieser Stelle verabschieden sich und wünschen einen schönen Tag Eva-Maria Götz in der Redaktion und Adalbert Sinjavski am Mikrofon.